Die lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbar mit David Siems und Klaus Werle.
So, warte mal, hier ist irgendwie Haus 8, wo war das hier? Hier, Haus Nummer 8. Okay, hier mal, Werle. Da ist er. Klingel ich mal.
Oh, wer ist das denn um die Uhrzeit? Na, bestimmt Amazon.
Oh! Ja, grüß dich! Grüß dich, mein Schieder! Na, Klaus?
Das ist eine Überraschung.
Ja, mit mir hättest du jetzt nicht gerechnet. Wie man so schön sagt, ich war gerade in der Nachbarschaft und war gerade so schön spazieren und dachte mir, komm einfach mal spontan vorbei. Passt es dir überhaupt?
Du immer.
Oder hast du gerade Besuch von deiner Schwiegermutter?
Nee, die ist gerade gegangen. Setz dich, willst du einen Kaffee?
Ja, guck mal hier, ich habe ein bisschen Kuchen mitgebracht, Apfelkuchen. Magst du Apfelkuchen?
Hervorragend, ich liebe Apfelkuchen. Ah. Wir können auch noch Sahne machen.
Boah, das wäre mega. Lass machen, cool.
Toll.
Gemütlich hast du es hier. Gefällt mir. So ein Plüschsofa hier, so ein Hirschgeweih hier im Wohnzimmer, ein bisschen geschmacklos, aber ansonsten gefällt es mir gut. Bist du alleine?
Was? Hast du gefragt, ob ich alleine lebe?
Ja? Nein, ob du alleine bist gerade.
Okay. Ja,
alles Frauen und Kinder gar nicht da?
Also Kinder machen irgendwas in der Schule, Frau ist im Büro und ich bin im Homeoffice.
Okay. Ey, wo ich gerade da bin, lass doch einfach die neue Podcast-Folge aufnehmen, oder?
Ja, das ist eine super Idee.
Das ist super. Einfach so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Worüber wollen wir denn da nicht reden? Ich meine, wir können über alles Mögliche reden, aber worüber wollen wir heute reden für unsere lieben Hörerinnen und Hörern? Hörern an den Hörern.
Ich glaube, wir wollten über Nachbarschaftshilfe reden. Und zwar Nachbarschaftshilfe, die mehr ist als Blumengießen.
Ah, stimmt.
Wie hilfreich sind Nachbarn? Wie sehr darf man sich trauen, sie zu fragen, wenn, sag mal, was wirklich Schlimmes passiert. Einer wird schwer krank oder es gibt einen Trauerfall in der Familie. Wie verhält man sich da? Was können Nachbarn tun? Mhm. Und sowas. Genau, darüber wollen wir jetzt sprechen.
Ist ja auch gar nicht so blöd, das Thema, weil wir ja seitdem wir diese vermaledeite Corona-Situation haben, sind wir irgendwie, darüber haben wir schon ganz viel gesprochen, den Nachbarn ja so ein bisschen näher gerückt im besten Fall, ne? Weil man so ein bisschen voneinander abhängiger geworden ist. Man geht füreinander einkaufen und man geht füreinander Blumengießen und so. Aber es gibt ja auch noch mehr. Bevor wir anfangen, würde ich dir gerne eine hypothetische Frage stellen. Und zwar, würdest du lieber, ich meine, es gefällt mir hier wirklich sehr, sehr gut. Was eigentlich mit der Schlagsahne? Kommt die noch gleich
zum Abbruch? Die kommt noch. Ich arbeite dran.
Okay. Würdest du, also es gefällt mir hier schon ganz gut, aber vielleicht willst du die ja nochmal irgendwie räumlich ein bisschen verändern. Würdest du lieber in einer Hippie-Kommune leben oder in einem anonymen, reichen Ghetto? Wo siehst du dich eher?
Ganz klar in einer Hippie-Kommune. Ich war mal in einem anonymen, reichen Ghetto, nicht zum Wohnen, sondern weil ich da eine Geschichte drüber gemacht habe.
Eine gated community?
Ja, genau. Das war ganz schlimm. Also es war wirklich, also das ist nicht mein Verständnis von Nachbarschaft. Hippie-Kommune ist mir vielleicht ein Tick zu intim, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann auf jeden Fall die Hippie-Kommune.
Wo war denn diese gated community?
Das war in Spanien, ich glaube an irgendeiner Costa. Costa da Luz.
Costa Corona. Gott, nein. Also da haben sie die sehr wohlbetuchten, unter sich gelebten, eingezäunten.
Genau.
Ah, okay. Das war jetzt aber nicht Cala Ratjada mit den Bettenburgen, ne?
Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber es war sehr beeindruckend. Ich durfte auch dann, ich habe mich dann mit einem getroffen und durfte auch im Porsche mitfahren.
Mhm. Wow.
Also im Zweitwagen selbstredend. War sehr beeindruckend, aber wie gesagt, es war doch schon alles sehr steril und man hat auch nichts miteinander zu tun. Man hat ja dann auch, sagen wir mal, in den Kreisen nicht die Notwendigkeit, sich irgendwas auszuleihen, weil man alles schon doppelt und dreifach hat. Also deswegen, Hippie-Kommune, ist mein Ding.
Du bist eher ein Freund der Nähe und der...
Richtig.
Okay. Bei dir würden auch wie bei Rainer Langhans so die Türen aus der Kommune, zwar die Klotüren aus dem wahrscheinlich schon.
Ne? Nee, muss nicht unbedingt sein.
Okay, springen wir wieder zurück in die Gegenwart und nach Deutschland. Also wenn wir darüber reden, Nachbarschaft, Nachbarschaftshilfe, wann ist sie angebracht? Was würdest du denn sagen? Also wann darf man diesen rein nachbarschaftlichen Rahmen, wann sollte man den verlassen und wann sollte man mal so ein bisschen mehr anbieten und in den Dienst der Nachbarn treten? Ja.
Also ich glaube, anbieten kann man immer, aber ich glaube, das Wichtige ist eher auf der anderen Seite, dass man sich traut zu fragen. Also ich kann mich erinnern, als unser zweites Kind geboren wurde, da war es klar, dass das, man war nicht klar, aber wir hatten sozusagen die Befürchtung, dass es irgendwann in der Nacht passiert, wie das ja gerne bei Kindern ist. Und das, wir hatten schon ein Kind und ja, wussten jetzt nicht so genau, was wir machen sollen. Und Großeltern waren weit weg und dann haben wir unsere Nachbarn gefragt, naja, konnten wir bei euch klingeln? Und ihr kümmert euch dann um das Kind, das schon da ist. Und da haben sie gesagt, ja, ja. Und genau so war es dann auch. Es ging mitten in der Nacht los, um 2, glaube ich. Mhm. Dann haben wir geklingelt und die Nachbarin hat sich dann wirklich netterweise zu unserer Tochter ins Bett gelegt. Und wow, die ist gar nicht aufgewacht, also die Tochter.
Mhm. Die war wie, ja, alt, dann, wie alt war deine Tochter zu dem Zeitpunkt?
Die war, warte mal, die war 3,5. Mhm. Und ja, aber wir hatten ein sehr enges Verhältnis zu den Nachbarn und sie ist dann am nächsten Morgen aufgewacht und sah, dass Mama und Papa nicht da sind, aber die Nachbarin, und die hat ja dann alles erklärt, was los ist und so. Und ein paar Stunden später waren wir auch wieder, also ich zumindest war dann auch schon wieder zurück. Und das ist, finde ich, jetzt so ein gutes Beispiel, wo man, also wo einfach die Nachbarn, die eine naheliegende, also im Wortsinn naheliegende Lösung sind, für so ein Problem. Das andere ist auch zum Beispiel, wenn jemand, weiß ich nicht, wenn jemand schwer krank wird in der Nachbarschaft, dass man dann seine Hilfe anbietet, dass man sagt, hier wollen wir vielleicht mal einkaufen gehen, können wir für dich den Rasen mähen, vielleicht um die Kinder kümmern und so. Ich glaube, diese Angebote sollte man schon immer machen. Man soll sich aber, glaube ich, auch schon trauen zu fragen, wenn sowas ist. Und also ich habe mir vorher über die Sendung auch so ein paar Gedanken gemacht und habe mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Und ich glaube, es ist mal wieder diese ganz spezielle Nachbarschaftsbeziehung, also die in solchen Fällen vielleicht fast besser ist als eine tiefe oder als eine echte Freundschaft, weil sie sowas eher sowas Pragmatisches hat.
Ja.
Ich weiß nicht, geht es dir auch so, dass du deine Freunde irgendwie sortiert hast, in Anführungszeichen? Also also zum Beispiel, du hast Freunde, mit denen du Sport machst, Freunde, mit denen du um die Häuser ziehst, Freunde, mit denen du tiefgründige Gespräche führst, oder machst du alles mit allen Freunden?
Also meine Feinde habe ich filetiert und meine Freunde habe ich sortiert. feinsäuberlich nach, nein, das ist ja irgendwie komisch, ne? Also das ist natürlich auch ein Phänomen des Älterwerdens. Guck mal, wir beide sind jetzt knapp über 20. Nein, schön wär's. Genau. Wir sind jetzt beide knapp über 40. Und das Interessante ist ja, dass sich Lebenswelten in dem Alter ja immer mehr verschieben. Das heißt also, die Aktivitäten außerhalb der Familie und außerhalb der Nachbarschaft nehmen eher ab. So. Wenn man Teenager ist, wenn man Student ist, bevor man in seinen ersten Job geht, bevor man quasi diese ganze Last der Arbeits- und Familienwelt auf seinen schmalen Schultern trägt, dann sind die Freunde immer noch sowas wie so eine Ersatzfamilie. Oder sind eigentlich die Familie für einen, ne? Weil man in den meisten Fällen von der eigenen Familie so ein bisschen genervt ist. Man fühlt sich auch Mitte, Ende 20 immer noch eher gefühlt wie ein Teenager, weil man viel Zeit mit den Freunden verbringt, am Wochenende weggeht, etc., als für Corona noch nicht. Und ich glaube, es ist so, dass sich die, zurück zu deiner Frage, gibt es Freunde, mit denen man dies und das macht? Klar, das ist natürlich von Interessen geleitet. Mit den einen geht man eher zum Sport, mit den anderen geht man eher das neue japanische Restaurant testen, wo es die tolle Ramen-Nudelsuppe gibt oder so. Und klar, jeder hat natürlich, man weiß, jeder hat so mehr so ein Gusto für das eine oder das andere. Im besten Fall, finde ich, aber ist natürlich eine Kombination aus Nachbarschaft und besten Freunden, die sich irgendwann so, die sich vielleicht so herauskristallisiert, oder dass man sich seine Nachbarn so geformt hat. Das klingt ein bisschen makaber, aber dass man sich die Nachbarn so zurechtgelegt hat, dass man einfach Freundschaft und das Pragmatische miteinander einfach kombinieren kann. Also, dass ich weiß, ich brauche eine Bohrmaschine, ich weiß, wo ich sie finden kann, nämlich bei meinem Nachbarn aus der 4B. Ich weiß aber auch, dass ich mit ihm, wenn ich ihm wieder zurückbringe, die Bohrmaschine, können wir auch noch sehr gut ein Glas Chianti trinken. Oder wir können uns sehr gut noch über das Finale von Game of Thrones unterhalten oder was auch immer. So, ne? Also das ist ja das Schöne, dass quasi man nicht mehr nur zweckgebunden miteinander zu tun hat, interagiert, sondern dass das auch darüber hinausgeht und auch irgendwann so ein bisschen menschelt und man ein bisschen Mitgefühl in das Zusammenleben.
Ja, und dass auch natürlich Nachbarn alles mitkriegen, also auch so mal peinliche Situationen. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, ich arbeite im Garten, ich falle in den Komposthaufen und bleib stecken. Ja, da lachst du. Das kriegt natürlich der Nachbar sowieso mit, dann kann er auch gleich kommen und mir helfen. Ja. Während es mir jetzt vielleicht unangenehm wäre, wenn ich da erst meinen besten Kumpel anrufen müsste und der mich aus dem Komposthaufen ziehen müsste. Also es gibt irgendwie so keine oder wenig Schamschwellen zwischen Nachbarn oder weniger, weil die sowieso alles merken.
Zum Glück merken sie nicht alles, aber sie merken doch sehr, sehr viel. Also beziehungsweise sie merken immer viel mehr, als man selber denkt. Also dass man, meine Nachbarin von gegenüber, Steffi, die dann auch irgendwie sagt so, ach ja, gestern Abend habe ich gesehen, da war ja noch der und der zu Besuch. Und dann dachte ich so, ah, okay, vielleicht doch noch Vorhänge besorgen. Aber ich fühle mich immer wahnsinnig eingesperrt, wenn ich bei mir die Vorhänge zuziehen würde, wenn ich welche hätte. Insofern denke ich, ich brauche keine Vorhänge. Aber na, dieser Punkt, den du vorhin meinst, mit der Nachbarschaftshilfe und wie kommuniziert man das eigentlich? Wie geht man auf die anderen ein? Also ein Freund von mir, Philipp, der ist nochmal so 10 Jahre jünger als wir und der wohnt in so einem Mehrparteienhaus und die haben ganz klassisch eigentlich mit Beginn von Corona haben die unten im Treppenhaus einen Zettel aufgehängt. Wenn ihr Hilfe braucht beim Einkaufen, wenn wir euch irgendwas abnehmen können, ruft uns an, wir stehen bereit. Finde ich, ist so das, nicht das Mindeste, aber das ist so der erste kleine Schritt, den man ja machen kann. Wollte ich gerade
sagen, genau. Ja, genau. Haben sich denn viele Leute gemeldet?
Ehrlich gesagt, ist es, glaube ich, eher überschaubar gewesen. So, weil natürlich in dem Haus, glaube ich, auch viele eher jüngere Leute waren. Ich glaube, 1, 2, 3 ältere Ehepaare. Also eine Form von Interaktion fand schon statt. Da ist auch eher schon mal für eine ältere Frau auch mal einkaufen gegangen. Es ist jetzt aber nicht so wie am Reißbrett entworfen, dass man sagt, da hat jemand einen Zettel aufgehängt und hat jetzt irgendwie die Großmutter fürs Leben gefunden oder die Frau fürs Leben oder den Freund fürs Leben, muss sich ja auch gar nicht zwangsläufig ergeben. Aber einfach nur das Gefühl, also mir würde es ein sehr gutes Gefühl geben, wenn ich vielleicht irgendwann mal in ein Alter komme, wo ich einfach auch auf Hilfe angewiesen bin. Ich kann es mir überhaupt noch nicht vorstellen. Ewiger Jungbrunnen.
So wie du auf der Plüschsofa hier hängst, David, das ist...
Ja. Hast du noch ein paar Kekse vielleicht oder so?
Ja, hier ist auch die Sahne. Hier kannst du jetzt auch deinen Apfel suchen. Genau. Ja. Aber das ist in der Tat ein Ding. Also ich glaube, man muss.
Ich nehme mal so einen Schock von dem Kaffee hier. Ne?
Ja, also. Nimm nochmal, genau. So nah man den Nachbarn ist, ist man natürlich auch jetzt schon nicht so wahnsinnig in den meisten Fällen. Das heißt, ich glaube, wenn man merkt, jemand ist in einer schwierigen Situation. Ja, dann ist das Erste, dass man sagt, du, wenn du was brauchst, dann melde dich. Aber ich glaube, dass dann viele Leute doch davor zurückschrecken. Ich glaube, dann kann es auch nicht schaden, noch ein, zweimal nachzufragen. Also sozusagen, wie geht's dir? Kann ich nicht doch was für dich tun? Und so. Ich glaube, da muss man dann auch als Nachbar, oder was heißt muss, kann man auch als Nachbar ein bisschen aktiver sein. Und man merkt dann schon, dass der andere, oder wenn der andere das nicht will. Also das wäre sozusagen ein Rat von mir, dass man da schon noch mal gerne ein, zweimal.
Ja, ich finde auch, man ist generell ist man ja auch dazu verpflichtet irgendwie, ne? Also als Mensch, der ja in so einer Gemeinschaft lebt, wenn ich irgendwo alleine auf dem platten Land wohne, in meiner Einsiedlerhütte dann nicht, aber eigentlich verlangt es doch auch so ein bisschen von gegenseitigem Respekt, dass ich meinen Nachbarn, sofern es nicht irgendwelche verkappte Altnazis sind mit Gesinnung für AfD oder so, wo ich irgendwie denke, man tritt denen doch respektvoll gegenüber. Genau für den Fall, einfach dass, wenn es mir schlecht geht, dass ich auch hoffe, dass die mir dann auch helfen würden. Naja, und genau was du sagst, ne? Viele Menschen schieben eigentlich dieses als Reflex immer diesen Satz vor, du, wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann sag mir Bescheid. Insgeheim denken aber 95% dieser Menschen, rufe mich auf gar keinen Fall an, weil ich habe wirklich überhaupt gar keinen Bock, dir zu helfen, weil ich A, keine Zeit habe, B, auch wirklich nicht die Muße habe und drittens auch überhaupt nicht wüsste, was ich dir denn Gutes tun könnte.
Richtig, genau.
So eine Vermische und ich auch vielleicht viel zu faul bin oder so. Ne? Also Alarmglocken läuten, wenn man diesen Satz hört, wenn irgendwas ist, ruf mich an, ich helfe dir sofort. Also man kann auch mal gut heraushören an der Art und Weise, wie es formuliert ist, ob jemand das ehrlich meint oder nicht.
Das stimmt, das stimmt. Und wie gesagt, wenn man es ehrlich meint, dann sollte man das auch dann jetzt vielleicht nicht sofort, aber 1, 2, 3 Tage später, wenn man sich nochmal sieht, sagen, wie geht's dir, kann ich nicht wirklich was für dich tun und so. Das fände ich eigentlich, glaube ich, ganz gut.
Ja.
Jetzt haben wir ja, Entschuldige, du wolltest noch was sagen.
Ja, was auch gar nicht so einfach ist, weil viele Menschen natürlich auch einfach sehr mit sich beschäftigt sind, mit ihrem eigenen Alltag und so. Und da sich immer kurz auf die Pause-Taste zu drücken und zu gucken, mal nach links und nach rechts zu gucken, so, ist da alles klar. Das ist schon ganz wünschenswert, auf jeden Fall.
Stichwort eigener Alltag, Pause-Taste, das ist ja auch was, was wir uns noch kurz anschauen wollten. Wo ist eigentlich die Grenze? Du hast ja gerade erzählt von der Nachbarin, die mitbekommen hat, dass du noch spät abends Besuch hattest. Man kriegt ja schon sehr viel mit. Zum Beispiel auch Streit, auch mal zwischen Ehepaaren, auch mal lauteren Streit. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wann soll man da eigentlich einschreiten als Nachbar? Natürlich, also mit Sicherheit nicht jetzt bei jedem Streit. Aber viele Fälle von, ich sag mal, Gewalt könnten ja vielleicht auch vermieden werden, wenn früh Menschen, die das mitkriegen, da einschreiten. Aber da habe ich auch keine Faustregel.
Ja.
Du hast das, glaube ich, recherchiert.
Ja, also das Schwierige ist ja, dass man sich auf so extremen Situationen nur ganz, ganz schwierig vorbereiten kann. Also weil man oft einfach intuitiv versuchen muss, eine richtige Entscheidung zu treffen. Also zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall. Da kann es natürlich sein, dass ich intuitiv denke, da ist jemand von einem Auto angefahren worden. Ich muss sofort handeln, muss sofort der Person Erste Hilfe leisten, gleichzeitig einen Krankenwagen rufen, etc. etc.
Ja.
Es kann womöglich aber sein, dass ich komplett unter Schock stehe und was, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen passiert und die überhaupt nicht in der Lage sind, die Situation kognitiv zu begreifen und dann einfach die richtigen Schritte in Gang zu setzen. Ich glaube, gerade wenn man zu Hause ist, in diesem sehr beschützten Raum, wo man sich wohlfühlt und auf einmal kriegt man mit, dass bei den Nachbarn, von denen man vielleicht das noch nicht mitbekommen hat, einfach, keine Ahnung, Teller an die Wände fliegen oder wirklich ein gewaltsamer Streit eskaliert, fühlt man sich ja eventuell noch viel verunsicherter, weil man gar nicht in einem, vielleicht liegt man so wie ich jetzt hier quasi, ich liege ja hier auf deinem Sofa, so Füße hoch und schiebe mir irgendwie ein Apfelkuchenstück nach dem anderen rein und bin quasi tiefenentspannt, bin total tiefenentspannt und auf einmal ist so ein Schockmoment und ich weiß gar nicht, was los ist. Und also bei meiner Nachbarin war es nämlich genauso, ich lag abends auf dem Sofa, glaube ich, House of Cards geguckt, Serie bei Netflix und war gerade völlig im Bann dieser Serie und höre dann von der Tür nebenan, wie im Vorgarten richtig geschrien wird, also richtig hysterisch geschrien wird von einer Frauenstimme und meine Frau steht in der Tür und sagt ganz klassisch wie in so einem alten Film, da gibt es Streit, du musst jetzt rausgehen und das klären, geh mal bitte raus und klär das. Und das Kind in mir hätte am liebsten gesagt, geh doch selber. Aber ich wusste natürlich, nein, ganz geschlechterklischee-mäßig, ja, ich bin jetzt der Mann und ich gehe jetzt raus und ich werde jetzt für Ruhe und Ordnung sorgen. So, dann habe ich mir noch schnell meinen Cowboyhut aufgesetzt, Cowboystiefel, Sheriff-Stern noch an meine Jeansjacke geheftet, dann bin ich rübergegangen. So, und was habe ich gesehen? Ich habe meine Nachbarin gesehen, die im Vorgarten stand und die hatte Besuch von einer Frau und es gab einen Streit, ich weiß nicht mehr um was, und die haben sich natürlich hysterisch angeschrien und zogen sich gegenseitig an den Haaren und das war irgendwie klar, es ist schon eine handgreifliche Auseinandersetzung, man muss irgendwie dazwischen gehen. Der Partner meiner Nachbarin hat das irgendwie versucht, von hinten dazwischen zu gehen, es ging aber nicht. Und dann mein Nachbar, der ungefähr nochmal dreimal so breit und dreimal so groß ist wie ich, Und ich tausche irgendwie einmal kurz Blicke aus. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt würde man wie in so einem Actionfilm so Stallone Schwarzenegger-mäßig zack, zack, sofort diese Frau in so einen Schwitzkasten nehmen und dann wäre die Sache gegessen. War aber natürlich nicht so. Wir beide erstmal versuchen mussten, diese Situation zu begreifen. Wie ist überhaupt das Gefahrenpotenzial? Was ist mit dieser Frau? Was ist die Situation? Dürfen wir überhaupt eingreifen? Ja oder nein? Also es waren zu viele Fragen, die man sich eigentlich stellt, bevor man so ins Handeln kommt. Und meine Frau hat dann genau das Richtige getan, was man auf jeden Fall immer tun sollte, hat einfach ihr Handy rausgeholt und hat die Polizei angerufen.
Richtig.
So, das ist das, genau wie bei einem Unfall, also das Mindeste oder was man machen kann, ist, bevor man Erste Hilfe leistet, einfach Handy raus, 112 wählen. In diesem Fall war es die 110. Und die Polizei war auch innerhalb von 3 oder 4 Minuten da. So, in diesen 3 oder 4 Minuten, das, was wir oder was primär ich aber leisten konnte, ist, dass ich auf die Frau zugegangen bin und sie einfach in ein Gespräch verwickelt habe. Und sie einfach komplett abgelenkt habe von der Streitsituation. Und ich einfach sehr laut und sehr bestimmt, nicht bedrohlich, aber auf sie eingeredet habe und ihr versucht habe, tief in die Augen zu gucken und sie einfach abzulenken. Und ich ihr gesagt habe so, hey, was ist dein Problem? Worum geht's? Hallo, hier, bleib bei mir. Und ich sie versucht habe, abzulenken und das zum Glück so 3 Minuten durchgehalten habe und dann war die Polizei da und dann habe ich gesagt, hier, Officer, bitte übernehmen. Ja. Weil ich dann auch merkte, ich war nach diesen 3 Minuten völlig überfordert, so, weil die griff dann auch irgendwann in ihre Tasche und ich wusste nicht, okay, was ist in dieser Tasche drin? Ist da jetzt ein CS-Gas drin oder ein Messer oder Karten für ein Helene Fischer-Konzert? Dann wäre ich tot in Ohnmacht gefallen vor Scham. Weiß man ja nicht. Ne? Und gerade, weil es ja auch so selten passiert, als würde das jetzt 3-mal die Woche passieren, dann würde man irgendwann eine Routine entwickeln. Man wüsste, okay, da passiert wieder dies und das. Und dann ist es, glaube ich, auch leichter zu intervenieren, Hilfestellung zu geben. Aber dadurch, dass es so überraschend kommt und man sich völlig auf dem falschen Fuß so ertappt gefühlt, ist es natürlich auch schwieriger, dann sofort aktiv zu werden.
Aber kannst du denn jetzt eine Faustregel, also die haben jetzt gestritten und geschrien und sich an den Haaren gezogen, also das ist jetzt, glaube ich, schon eindeutig. Aber meinst du, es gibt irgendeine Faustregel, wo man sagen kann, hier ist jetzt Eingreifen und oder Polizei rufen angezeigt?
Angesagt meinst du? Ja, immer. Was bringt es, sich wegzuducken? So. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn man weiß oder wenn man sich selber eingesteht, man hat sich weggeduckt, man hat einen Streit ignoriert aus diesem Irrglauben, ja, das wird sich schon irgendwie einrenken. So. Und wenn dann wirklich eine Tragödie passiert, was auch immer, Körperverletzung, egal. Ich glaube, die Form von Schuldvorwürfen, die man sich dann selber macht, das ist nicht nur eine blöde Situation, sondern es ist schier unerträglich, weil man weiß, man hätte einfach sehr, sehr einfach die Situation deeskalieren können und der einfachste Weg ist wirklich einfach zum Telefonhörer zu greifen und die Polizei zu rufen. So, dann ist natürlich die Frage, ab wann ruft man die Polizei, wenn ich weiß, ich habe ein streitsüchtiges Ehepaar, das direkt neben mir wohnt und da kann ich die Uhr danach stellen, dass abends um 20 Uhr oder zwischen 20 und 21 Uhr oder ab 21 Uhr, wenn die Kinder schlafen, dass die sich ein bisschen anschreien, dann kann ich mit ein bisschen emotionaler Intelligenz auch das verstehen und sagen, okay, die brauchen das einmal, das gehört zu ihrem Leben dazu. Aber also wegducken ist immer der falsche Weg. Also lieber immer proaktiv nochmal mehr hinhören. Sich auch austauschen mit anderen Nachbarn, das ist dann halt eine Form von positivem Nachbarschaftstratsch. Hast du schon gehört in der 3C, da flogen wieder gestern die Teller. Und muss man sich Sorgen machen, ja oder nein? Also das ist das ist in dem Sinne Tratsch, der irgendwie zielführend ist, weil man de facto jemanden einfach schützen kann. Gerade in heutigen Zeiten, wo wir einfach echt viel Zeit zu Hause verbringen und aufeinander hocken und wo die Leute sich dann auch mal nicht nur jeden Abend verliebt auf dem Sofa sitzen, sondern vielleicht dann doch auch mal irgendwie ein bisschen an die Gurgel gehen und
genau, also zuhören, früh eingreifen und umgekehrt früh Hilfe anbieten, wenn man merkt, jemand, der Nachbar ist, in Not und kann vielleicht Hilfe gebrauchen.
Man könnte ja auch, also das wollte ich dir auch empfehlen, vielleicht also schwarzen Gurt und Karate oder so, ne? Und dann kann man das auch einfach alles.
Möchtest du noch ein Stück Apfelkuchen, David?
Ich würde gerne noch eins nehmen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen erinnert, so an die Zeiten bei meiner Urgroßmutter Oma Mimi. Die hat nämlich in Hamburg-Sasel gelebt. Und da war ich fast so jedes zweite Wochenende. Es gab immer Apfelkuchen aus dem eigenen Garten und schön mit Schlagsahne. Und ich fühle mich gerade so ein bisschen.
Das freut mich. Besser kann es eigentlich gar nicht sein.
Riecht noch nicht ganz so muffig wie bei ihr hier bei dir, aber schon ein bisschen netter hier, der Geruch.
Prima. Dann essen wir noch ein bisschen Apfelkuchen, aber wir sagen schon mal Tschüss zu unseren Hörern.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Genau. Bleiben Sie aufmerksam und bieten Sie Hilfe an.
Auf jeden Fall. Würde ich sagen. Ich mache dir was aus, wenn ich noch bleibe.
Sag ich ja. Bleib nur. Okay. Der Kuchen ist alle, aber ich kann dir noch mehr Sahne machen.
Lass mal noch einen Kaffee trinken. Komm, wir trinken noch einen Kaffee.
Ja, das ist gut.
Bye, bye, liebe Hörer und Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal.
Bye, bye, liebe Hörer.
Auf Wiedersehen.